herzlich willkommen zur bereits vierten Folge von Retroball. Ich bin die Jessie. Ihr findet mich auf diversen Social-Media-Plattformen unter @footballjessie, @bundesliga-cards, @dailyneururer oder @retroball. Ja, was ist Retroball? Das ist ein Podcast über die etwas vergessenen Spieler der 90er und 2000er Jahre. Spieler, die mal ihre Momente hatten, aber aus verschiedenen Gründen so ein bisschen aus der Erinnerung vieler verschwunden sind. Wir hatten zum Beispiel in Folge 1 den kurzzeitigen Bayern-Torwart Mike Probst, in Folge 2 den kalifornischen Sunnyboy Erik Wynalda, der 92-93 im Saarland wirbelte, und in Folge 3 René Schneider, den vergessenen Europameister von 1996. Heute geht es um einen Spieler, den habe ich vor über einem Jahr schon mal auf dem Bundesliga-Cards-Account vorgestellt. Aber damals war das schriftlich und noch sehr knapp gehalten und ich finde, die Geschichte bietet reichlich Stoff für eine detailliertere Erzählung. Zumal dieser Fall in die deutsch-deutsche Fußballgeschichte eingegangen ist. Die Wiedervereinigung bedeutete für diverse Fußballer den Sprung in den Profifußball. Manche DDR-Stars wie Matthias Sammer standen noch recht früh in ihrer Karriere, für andere kam die Wiedervereinigung erst im sportlichen Herbst. Einen Spieler dieser eher zweiten Kategorie haben wir heute. Er war beim Mauerfall 27, entschied sich nicht zu einem Wechsel in den Westen. Stattdessen blieb er bei seinem Verein, ehe ein Skandal die heile Welt zusammenbrechen ließ. Heute geht es um Thorsten Gütschow. Am 28. Juli 1962 wird Thorsten Gütschow in Görlitz geboren und wächst im hintersten Winkel von Sachsen auf, an der polnischen Grenze. Vom örtlichen Dorfverein Traktor Zodel ging er mit 11 zu Dynamo Görlitz und wurde mit 14 zu Dynamo Dresden abkommandiert. Bei Dynamo reifte Gütschow zum Juniorennationalspieler, spielte für die U18 und die U21 der DDR. 1980 feiert Gütschow, Spitzname Horstl, mit 18 Jahren sein Debüt in der DDR-Oberliga. Das erste Highlight lässt nicht lange auf sich warten. Am vierten Spieltag wird er zur Halbzeitpause eingewechselt.
Fußballwoche, Ausgabe 38, 1980.
Dresdens Siegeskonzept der zweiten Halbzeit, Dörners gestochene Raum- und deckungsöffnenden Pässe, Webers Antrittswucht, gekrönt durch zwei attraktive Tore, die Offensivqualitäten von Matthias Müller und Schmuck und last not least die quirlige Spielweise Gütschows, der zum erlösenden 3:2 führende erste Oberligatreffer des selbstbewussten Youngsters.
Die erste Saison Gütschows endet mit 3 Toren in 14 Spielen. Ein Jahr später sind es 4 Treffer in 15 Partien. Darunter erneut das Siegtor bei einem 1:0-Sieg gegen Chemie Halle. Ab 1983 erspielt sich der 21-jährige Gütschow einen Stammplatz, steht aber etwas im Schatten seines Sturmpartners Ralf Minge, welchem der Görlitzer zuarbeiten muss. Anfang 1984 schafft es Gütschow dann sogar in die Nationalmannschaft. Bei einem Freundschaftsspiel in Griechenland tritt die DDR mit einer aufgepeppten B-Mannschaft an. Da sind ein paar Neulinge dabei, man will sich den ein oder anderen Spieler ansehen, der für das olympische Fußballturnier in Frage kommen könnte. Gütschow trifft beim 3:1-Sieg in Athen, aber mit Olympia wird es nichts, denn wie die meisten Ostblockstaaten boykottiert die DDR die Olympischen Spiele in Los Angeles. Ein halbes Jahr nach dem Debüt gegen Griechenland steht Gütschow wieder im Kader. Erneut geht es gegen Griechenland, aber es ist ein ja sehr ungewöhnliches Spiel. Denn am 12. September spielt die DDR-Nationalmannschaft gleichzeitig in London und Zwickau. In England spielt damals die erste Garde um Dixie Dörner, Ralf Minge und Joachim Streich. In Zwickau ist es die zweite Reihe mit Gütschow, die auf Griechenlands A-Team trifft. Team A verliert 1:0 gegen die Engländer, Team B gewinnt 1:0 durch ein Tor Gütschows gegen die Griechen. Allerdings endet hier mit Gütschows Länderspielkarriere vorerst. Trotz 2 Toren in 2 Spielen steht er im Nationalteam nicht mehr zur Debatte. Auch weil auf seinen vermeintlichen Durchbruch in der Saison 84-85, in der er 16 Mal trifft, 2 sehr schwere Jahre folgen. Knie- und Leistenverletzungen sorgen dafür, dass Gütschow in den folgenden beiden Jahren nur 11 Spiele bestreiten kann und auch in denen fernab davon ist, fit zu sein. Dazu wechselt sein Trainer. Klaus Sammer muss seinen Stuhl räumen, nachdem Dresdens Stürmer Frank Lippmann am Rande des sogenannten Wunders von der Grotenburg die Flucht aus der DDR gelang. Kurze Geschichtsstunde, was war das Wunder von der Grotenburg? Kurz erklärt, Dresden hatte das Viertelfinal-Hinspiel im Europapokal der Pokalsieger gegen Bayer Uerdingen daheim mit 2:0 gewonnen und führte zur Halbzeit im Rückspiel mit 3:1. In Halbzeit 2 drehten die Uerdinger Spieler im Grotenburg-Stadion aber komplett auf und gewannen am Ende mit 7:3. In der Folge der Niederlage und der Flucht Lippmanns wurde nun Eduard Geier als neuer Trainer berufen. Erst im Frühjahr 1988, mittlerweile 25 Jahre alt, ist Horstl Gütschow wieder der Alte und erobert sich seinen Platz zurück. Obwohl die Konkurrenz in Dresden groß ist, immerhin ist sein neuer Sturmpartner ein gewisser Ulf Kirsten. Dessen Karriere hatte in der langen Pause Gütschows an Fahrt aufgenommen. Nun stürmen sie gemeinsam. Der nach Toren erfolgreichere ist aber der Görlitzer Gütschow. 88-89 schießt Gütschow Dynamo Dresden mit 6 Toren bis ins UEFA-Pokal-Halbfinale.
Kicker, Ausgabe 28, 1989.
Nationalspieler Ulf Kirsten flog in Bukarest vom Platz, fehlt in beiden Spielen. Torgefährlichster Mann ist DDR-Oberliga-Torjäger Nummer 1 Thorsten Gütschow. Das 1:0 gegen Leipzig war sein 12. Saisontor, 6 Treffer im UEFA Cup. Schießt beidfüßig, links etwas stärker, typischer Torjäger.
In den beiden Halbfinalspielen bleibt Gütschow aber torlos und Dresden verpasst die Finalteilnahme. Dafür gelingt etwas anderes. Nach 10 Meisterschaften in Folge für den Stasi-Club BFC Dynamo aus Berlin, bei denen so manche zweifelhafte Entscheidung im Spiel war, wird Dresden im Sommer 1989 DDR-Meister. Dresden gewinnt mit 8 Punkten Vorsprung den Titel. Da war wohl nichts mehr zu verändern, wenn man das halbwegs subtil halten wollte. Gütschow wird nach UEFA-Cup-Torschützenkönig auch Torschützenkönig der DDR-Oberliga. Am 22. März 1989 feiert er dann sogar ein kurzes Comeback in der Nationalmannschaft, spielt eine Halbzeit beim 1:1 gegen Finnland. Mit diesem Länderspiel endet aber Horschels Karriere im blauen Trikot der DDR-Nationalmannschaft. Meisterschaft und Torjägertitel wiederholen sich in der Saison 89-90, auch wenn die Voraussetzungen jetzt ganz andere sind. Durch das Ende der Stasi spielt der BFC Dynamo als Ex-Konkurrent gar keine Rolle mehr und manch DDR-Star wie Andreas Thom war längst in den Westen abgewandert. Im Sommer 1990 zieht es dann auch die Dresdner Stars um Sammer und Kirsten weg. Gütschow bleibt und wird quasi der Alleinunterhalter. Für Dresden geht es nun um die Qualifikation für die gesamtdeutsche Bundesliga. Da habe ich ja in Folge 3 über René Schneider schon ein bisschen was erzählt. Dresden wird in der Saison zwar nicht Meister, erreicht aber dank 20 Toren von Gütschow die Qualifikation zur ersten Bundesliga. Auch international sieht es anfänglich gut aus. Im Europapokal der Landesmeister trifft Gütschow in 5 von 6 Spielen bei Dresdens Lauf bis ins Viertelfinale. Auch bei der 0:3 Heimniederlage gegen den späteren Sieger Roter Stern Belgrad trifft Gütschow. Moment, Tor bei einer 0:3 Heimniederlage? Eigentlich steht es im Spiel 1:2, als Schiedsrichter aller Drehen das Spiel abbricht. Aus dem Dynamo-Block flogen Raketen Richtung Belgrad-Fans. Steine regnen aufs Spielfeld. Auch aus mehreren anderen Städten waren Hooligans angereist mit dem Ziel einer Eskalation. Am Ende wird Dresden für 2 Jahre international gesperrt. Die Vizemeisterschaft hätte eigentlich zur UEFA-Cup-Teilnahme berechtigt. Die geht aber nun an den Halleschen FC. Gütschow selbst wird in der Saison 90-91 zum dritten Mal in Folge Torschützenkönig und will jetzt mit Dresden auch gegen Bayern, Dortmund und den HSV auftrumpfen. Für den Kicker ist er vor dem Saisonstart 91-92 neben Stefan Chapuisat eines der Gesichter, das man sich merken muss.
Kicker, Ausgabe 60, 1991.
Oft sieht man ihn nicht, plötzlich trifft er. Das besondere Gütezeichen des Dresdner Torjägers Thorsten Gütschow, 29. Der hat zwei Vorbilder. Früher den Dresdner Hans-Jürgen Kreische, heute Rudi Völler. Doch von beiden unterscheidet er sich in der Spielweise. Gütschows Metier ist der 5-Meter-Raum. Flugkopfbälle und Abstaubertore. Eine Knieverletzung war schuld, dass er 1985 plötzlich beidbeinig wurde. Ich musste lange mein verletztes rechtes Bein schonen und machte alles mit dem anderen. Die Folge, Gütschow ist noch unberechenbarer geworden für seine Gegenspieler.
Der Sprung in die Bundesliga gelingt Gütschow. Nach 17 Spieltagen hat er bereits 8 Tore auf dem Konto, allerdings 7 davon vor den eigenen Fans. Auswärts hat er etwas Ladehemmung. Dennoch belohnt der Kicker die Leistung, setzt Gütschow in seiner halbjährlichen Rangliste auf Platz 7 der Stürmer. Vor namhaften Spielern wie Bruno Labbadia und Stefan Kunz. Gütschow ist der Hoffnungsträger der sich im Abstiegskampf befindlichen Sachsen. Und es sollen große Clubs angeklopft haben, unter anderem Gütschows Lieblingsverein, Borussia Dortmund. Doch nur 2 Wochen nach dem Erscheinen der Rangliste, Ende Januar, knallt es. Aber mal so richtig.
Kicker, Ausgabe 8. 1992.
Freitag, 17.55 Uhr. Dynamo Dresdens Präsident Wolf-Rüdiger Ziegenbalg ist unterwegs in seinem Audi 100. Anruf im Autotelefon. Was er dort vernimmt, trifft ihn schockartig. Ich konnte es nicht fassen, musste einen Stopp einlegen, um durchzuatmen. Die Nachricht, die ihn so erschütterte, sein Spieler Thorsten Gütschow war Stasi-Informant.
Eine Erschütterung für den deutschen Fußball, der sich noch im Wiedervereinigungsprozess befindet. Dynamos Star soll unter dem Decknamen I.M. Schröter, I.M. steht für inoffizieller Mitarbeiter, seine Mitspieler ausspioniert haben. Für Dynamos Präsident, der Gütschow seit dessen Jugend kennt, ein Schock. Auch wenn ihm klar ist, dass die Stasi bei Dynamo wohl ihre Finger im Spiel hatte. Immerhin war der Verein zu DDR-Zeiten der Polizei unterstellt. Gütschow leugnet nicht, auf der Stasi-Liste zu stehen, sagt aber, dass die Behörde ihn erpresst habe. Mit 17 hatte er eine Freundin, deren Eltern über eine Republikflucht nachgedacht hatten, was Gütschow nicht weitergegeben hatte. Mit 19 muss er eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, die Klarname und Deckname beinhaltet. Laut seiner Aussage war er sich der Tragweite nicht so richtig bewusst. Er informiert die Stasi über rund 60 Personen seines Umfelds. Personen aus dem Privatleben, Mitspieler wie Ulf Kirsten und Matthias Sammer sowie Dynamo-Verantwortliche.
Über Ziegenbalg berichtete Schröter zum Beispiel: Z. verfügt über Westgeld, trägt Kleidung, die es nur im Intershop gibt. Er besitzt ein Videogerät. Woher er das Geld hat, ist mir nicht bekannt.
Es folgt eine Aussprache mit der Mannschaft. Gütschow erzählt alles, auch den Spielern, über die er Berichte angefertigt hatte. Er bietet an, den Verein zu verlassen. Die Mannschaft erkennt Reue und verzeiht Gütschow. Gleiches gilt den Personen aus dem Dynamo-Umfeld. Letztlich ist Gütschow bei weitem nicht der einzige Stasi-Spitzel und so mancher hat es weit länger geheim halten können. Letztlich ist es da auch die Frage, welche Informationen am Ende weitergegeben wurden. Aber nicht jeder kann Gütschows Tat wegstecken. Kölns Trainer Jörg Berger war ein Opfer der Stasi. Er hatte eine Mitarbeit abgelehnt, war 1979 aus der DDR in den Westen geflüchtet und half später weiteren Spielern wie Falco Götz in den Westen zu kommen. Nach der Wende erfuhr Berger, dass die Stasi Aktionen gegen ihn plante. So ist eine mysteriöse Nervenerkrankung, die Berger 1986 für 3 Wochen ins Krankenhaus brachte, damit in Verbindung zu bringen. Ähnliches führte 1983 zum Tod des ebenfalls aus der DDR geflüchteten Bundesligaspielers Lutz Eigendorf. Berger spricht offen von großer Antipathie gegen Gütschow, sagt aber auch, dass dieser letztlich nur ein Befehlsempfänger war, während viele Haupttäter ungeschoren davonkamen. Später wird auch bei Ulf Kirsten bekannt, dass er mit 20 Jahren als IM Knut Krüger von der Stasi angeworben wurde. Allerdings, Kirstens Informationen sind banal und harmlos, Treffen werden von ihm selten eingehalten. Aus dem Abschlussbericht von 1988, mit dem seine IM-Tätigkeiten beendet wurde, geht hervor, dass Kirsten sich freiwillig früh bei Familie und Mitspielern enttarnt hatte. Stattdessen wird Kirsten am Ende gar als potenzieller Fluchtkandidat gelistet. Auch andere DDR-Spieler tauchen in Listen auf, wie Dresdens langjähriger Libero Frank Lieberam und Florian Weichert, Gütschows Shootingstar-Pendant von Hansa Rostock. Matthias Sammer zeigt sich von den Aufdeckungen enttäuscht, hat aber auch Verständnis.
Kicker. Ausgabe 11, 1992. Auszüge der Kolumne von Matthias Sammer.
Jahrelang habe ich bei Dynamo Dresden täglich mit Gütschow und Lieberam zu tun gehabt. Beide haben auch Informationen über mich weitergegeben. Dass Thorsten und Frank zu den Spitzeln gehörten, hat mich doch sehr überrascht. Dem Druck der Stasi zu widerstehen war zum einen Charaktersache, eine Sache des Intellekts, der Cleverness und nicht zuletzt eine Frage der Erpressbarkeit. Wer Ansatzpunkte bot, konnte in die Enge getrieben werden. Mir steht es jedenfalls nicht zu, Thorsten, Frank, Florian oder andere, nach meinem derzeitigen Wissensstand, zu verdammen.
Sammer kennt die Machenschaften, denn sein Vater Klaus Sammer war immer wieder eine Zielscheibe. Sammer Senior war kein Parteimitglied in der SED, wurde, wie vorhin schon mal erwähnt, aus politischen Gründen entlassen, als Dresden in Uerdingen aus dem Europapokal ausgeschieden war. Gütschow sagt im Nachhinein, er habe zwar regelmäßig berichtet, aber nur äußerst vage. Viel sagen, ohne dabei viel zu erzählen. Aber im Gegensatz zu seinem Ex-Sturmpartner Kirsten gilt er laut Akte als zuverlässig. Beim ersten Spiel nach Bekanntwerden der Stasi-Tätigkeiten zeigen sich die Dresdner Fans versöhnlich und Gütschow braucht nur 3 Minuten, ehe der Ball wieder im Netz zappelt. Auch die Auswärtsspiele verlaufen ohne großes Pfeifkonzert, mit dem man eigentlich gerechnet hatte. Aber der ganze Rummel führt bei Gütschow zu einer Blockade. Er trifft das Tor nicht mehr, plagt sich mit Verletzungen, landet vermehrt auf der Ersatzbank, da Trainer Helmut Schulte lieber einen schnellen Stürmer statt einem Knipser will. Im Sommer erfolgt ein Trainerwechsel, zurück zu Klaus Sammer. Gütschow bekommt eine Gehaltserhöhung, man hofft auf eine Rückkehr zur Bestform des Knipsers. Aber die bleibt aus. Gütschow muss oft von der Bank zusehen, der Trainer spricht ihm Mitte der Hinrunde gar die Bundesliga-Tauglichkeit ab. Anfang Dezember 92 ist Gütschow dann weg. Ab in den Süden. Trainer Kalli Feldkamp trainiert zu diesem Zeitpunkt Galatasaray und sucht einen Sturmpartner neben dem jungen Stürmer Hakan Şükür. Zudem hängt der Istanbuler Verein etwas im Titelkampf hinterher. Gütschow macht in 15 Spielen 10 Tore, gewinnt die türkische Meisterschaft und den Landespokal. In nur 6 Monaten schießt er sich in die Herzen der Fans, bricht seine Zelte aber anschließend ab, da Trainer Kalli Feldkamp gesundheitsbedingt aufhört und Nachfolger Rainer Hollmann anderweitig plant. Aus der ersten Bundesliga bleiben Angebote für Gütschow aber aus. Nur 2 Ligisten melden sich und auch da gibt es Probleme. Ein Vertrag zwischen Gütschow und dem VfL Wolfsburg war fast schon besiegelt.
Kicker. Ausgabe 70, 1993.
Warum der einstige DDR-Auswahlspieler nicht in Wolfsburg landete, darüber schweigt sich die VfL-Führung beharrlich aus. Mit seinem bisherigen Club Galatasaray war bereits Einigung erzielt, mit dem Spieler selbst auch und den medizinischen Test hatte Gütschow bestanden. Doch kurz vor der Vertragsunterzeichnung nahm der Verein Abstand von einer Verpflichtung.
Am Ende wird kein Grund bekannt. Es heißt aber, VW habe aufgrund von Gütschows Stasi-Vergangenheit ein Veto eingelegt. Bestätigt wurde dies aber nicht. Stattdessen landet Horstl bei Carl Zeiss Jena, was aber angesichts von nur 9 Spielen ohne jedes Tor und dem Jenaer Abstieg als ein großes Missverständnis endet. Gütschow zieht im Sommer 94 dann weiter zu Hannover 96, hält die von Peter Neururer trainierten Niedersachsen mit 16 Saisontoren in der zweiten Bundesliga. Nur um ein Tor verpasst er die Torjägerkanone. Allerdings geht Gütschow dann auch wieder, denn Hannover ist finanziell am Limit und beurlaubt den im Team beliebten Trainer. Roschel zieht also nochmal weiter, geht zum Chemnitzer FC. Mit 15 Toren landet er erneut auf Rang 2 der Torjägerliste, kann aber den Abstieg der Chemnitzer nicht verhindern. Zur Saison 96-97 kehrt er nun nach Dresden zurück. Dynamo ist mittlerweile in die Regionalliga abgestürzt, Gütschow spielt dort noch 3 Jahre, erzielt in 82 Spielen 33 Tore, ehe er mit fast 37 Jahren die Schuhe an den Nagel hängt. In seiner Trainerkarriere wechselt Gütschow zwischen Ober- und Regionalligen in Nord und Ost. Von 2006 bis 2013 trainiert er erfolgreich den Oberligisten TuS Heslingen, später unter anderem Budissa Bautzen und den Bremer SV. Zuletzt war er ab Sommer 2023 bei Dynamo Schwerin tätig, aber ein Fehlstart mit nur einem Erfolg in 6 Spielen sorgte für eine frühe Freistellung. Ja, das war Folge 4 über Thorsten Gütschow. Wie gesagt, einer der ersten, den ich auf meinem Bundesliga-Cards-Account behandelt hatte, weil ich einfach die Geschichte sehr, sehr spannend finde, aber auch immer fand, dass man das Ganze in Podcast-Form nochmal ein bisschen stärker ausarbeiten muss. Ich selber hatte damals noch gar nichts davon mitbekommen. Meine richtige Zeit begann erst 2 Jahre später und kann mir diese Situation auch gar nicht so richtig vorstellen. Meine Eltern stammen zwar gebürtig aus dem Osten, waren aber schon vor dem Mauerbau im Westen gelandet. Sehr weit weg von der deutsch-deutschen Grenze. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Gerne liken, abonnieren, bewerten und was man sonst noch machen kann, gerne auch Kommentare schicken. Kritik hilft immer. Folge 5 erscheint dann am 5. Juli. Da geht es wieder um jemanden aus der Kuriositätenkiste, der aber in seiner heftigen Vergangenheit mit einigen Dämonen zu kämpfen hatte. Wir gehen nach Südamerika.
Ich glaube, ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Metal. Und die hat auch Humor. Und das weiß sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas-Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.